auf den Text aus der Bergpredigt, der heute dran ist. Und ich habe gemerkt, eigentlich kann man da mehrere Predigten drüber halten, weil es so inhaltsschwer ist und weil da auch grundsätzliche Lehren aus der Bibel angesprochen werden, die von absoluter Wichtigkeit für unser Leben sind. Und das ist vielleicht, nicht vielleicht, bestimmt wichtiger als so manche Endzeittheorien, ob nun die erste Konstruktion, wann Jesus wiederkommt, zutreffend ist, oder die dritte oder die fünfte. Das ist alles wichtig, keine Frage, aber hier geht es darum, dass wir das Ziel erreichen, und das wird hier in dieser Bergpredigt verhandelt. Und da ist so vieles drin, aber ich hoffe, dass es mir gelingt, so einige Punkte heute rüberzubringen, auch wenn das, ja, wenn man viel, viel mehr Zeit dafür brauchte. In der Einleitung heute Morgen hat der Ulrich gesagt, er hat zitiert aus dem ersten Johannesbrief, und da ging es ja darum, wenn wir sagen, dass wir, dass Jesus in uns ist, dann müssen wir auch so leben, oder dann ist es unsere Pflicht, so zu leben, wie er auch gewandelt ist. Und genau darum geht es in der Bergpredigt. Und ganz wichtig ist, dass wir diese Bergpredigt in ihrem Zusammenhang sehen. Das denke ich, ist für das Gesamtverständnis wichtig, dass man sich nicht irgendwo einen Vers rauspickt und sagt, so, da müssen wir jetzt mit aller Kraft dran. Dann kann man nämlich leicht in die Gesetzlichkeit verfallen, und das geht gründlich daneben. Also der Zusammenhang ist ganz wichtig, und deswegen möchte ich uns nochmal auch die Seligpreisung in Erinnerung rufen und nochmal auf einen Aspekt eingehen. Das ist ja jetzt schon einige Wochen her, dass wir die beiden vorausgegangenen Predigten gehört haben. Vieles ist, denke ich, auch schon in Vergessenheit geraten, und deswegen lese ich das nochmal vor. Also von Matthäus 5, von Vers 1 einmal bis 12. Und dann den Text von 21 bis 32. Als Jesus aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und dann weiter ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt, du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ja, soweit dieser Text. Also wir sehen hier die Ernsthaftigkeit in dieser radikalen Sprache, in diesen radikalen Bildern, die der Herr Jesus hier verwendet. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal die Seligpreisungen euch in Erinnerung rufen. Und unter der Fragestellung, was ist die Bergpredigt in ihrer Gesamtheit? Jesus spricht zu der Volksmenge. Er spricht das theologische Denken der damaligen Pharisäer an. Und die Juden wussten von den alttestamentlichen Propheten, dass Gerechtigkeit das Mittel zum Eingang in das Königreich war, in das messianische Königreich. Und was sagen die Pharisäer? Ne? Wir sind Abrahams Kinder, was willst du eigentlich von uns? Also die Gerechtigkeit in den jüdischen Vorstellungen war so weit gefasst, dass viele dachten, ganz Israel würde daran Anteil haben. Abrahams Kinder. So, gleichzeitig gab es aber noch die pharisäische Lehre, und da wurde gesagt, nur die, die dem mosaischen Gesetz treu sind, die bekommen da wirklich eine ehrenvolle Stellung. Und damit die Pharisäer nach ihrer Vorstellung das Gesetz erfüllen konnten, haben sie ein ganzes System von Gesetzen zusätzlich aufgebaut. Noch zu den Gesetzen des Mose hinzu. Da habe ich nachgelesen, da sind schon mal 613, die im Gesetz des Moses in der Bibel stehen. Und dann haben sie noch ein ganzes Paket dazu gemacht. Später auch schriftlich zusammengefasst in der Mischna und wie diese ganzen Schriften da bei den Juden alle heißen. Aber damals, zur Zeit Jesu, war das alles eine mündliche Überlieferung. Und das haben sie dann versucht, diese ganzen Systeme aufzubauen und alle Tricksereien aufgebaut, was man tun durfte und was man nicht, damit man das Gesetz hält. Und Jesus fordert dieses System heraus. Und letztlich bringt er es auf den Punkt, indem er sagt, ein Mensch muss eine neue Geburt erfahren, damit er in das Reich Gottes kommen kann. Ohne dass jemand von neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und deswegen sagt Jesus hier im Vers 20, das möchte ich sagen euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Damit sagt der Jesus, erstens, die Gerechtigkeit nach der pharisäischen Lehre reicht nicht. Und zweitens, sagt er ihnen, diese Gerechtigkeit nach den mosaischen Gesetzen, die legt er auch noch zudem falsch aus, nämlich äußerlich. Ja, Frage, was ist die Bergpredigt nicht? Also sie ist kein Weg der Erlösung. In dem Sinne, jetzt reißen wir uns zusammen und dann werden wir gerecht. Der Volker hat das gerade zitiert aus dem Galaterbrief. Also es gibt keine Werkgerechtigkeit, das ist klar. Sie ist auch nicht die Verfassung des Reiches Gottes. Es gibt ja Auslegungen, die das so sehen. Denn dann würden ja im Reich Gottes die 613 Gebote noch gelten. Sie wurden aber außer Kraft gesetzt. Und die Bibel sagt uns, das ist geschehen, als der Jesus gestorben ist. Als er ausgerufen hatte, es ist vollbracht. Also was ist die Bergpredigt? Also einmal, sie ist die einzig zulässige Auslegung des mosaischen Gesetzes. Durch Jesus selbst, durch den Herrn selbst. Er hat ja dem Mose das Gesetz gegeben. Jesus erklärt hier die Gerechtigkeit so, wie es das Gesetz durch Mose verlangt. Das Gesetz fordert mehr als ein äußerlich korrektes Verhalten. Es geht ja um die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Gott einfordert. Es geht um die Gerechtigkeit in unseren Herzen, um die innere Gerechtigkeit. Und deswegen sagt der Jesus dann, ja, ich sage euch, ich aber sage euch, dass es so und so zu verstehen ist. Ja, und die Bergpredigt ist eine Lebensregel für jene, die schon errettet sind. Kein Mensch kann die Bergpredigt von sich aus halten. Wir von uns aus auch nicht. Aber es ist unsere Lebensregel. Wir sollen so wandeln, wie Jesus gewandelt ist. Er sagt ja, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber nicht in dem Sinne, dass wir sie halten müssen, um dadurch gerettet zu werden. Das können wir nicht. Das hat ja Jesus für uns getan. Und also nochmal, die Bergpredigt ist eine Lebensregel für jene, die schon gerettet sind, die Leben aus Gott bekommen haben. Und deswegen beginnt der Herr Jesus hier mit den Seligpreisungen. Und diese Seligpreisungen, die müssen wir immer als Überschrift oder als logische Voraussetzung sehen für all das, was jetzt nun dem Einzelnen hier in der Bergpredigt gesagt wird. Denn die Seligpreisungen sind die Charakterisierung eines Christen. Natürlich noch nicht in Perfektion, weil wir noch Sünder sind, begnadigte Sünder, weil wir noch nicht vollkommen sind. Aber sie sind die Charakterisierung. Sie müssen vorhanden sein. Die Seligpreisungen sind also die Eigenschaften derer, die schon gerecht gemacht worden sind. Und deswegen preist der Jesus alle glücklich, die in den Seligpreisungen beschriebenen Eigenschaften aufweisen. Also wenn jemand sagt, also die Seligpreisungen interessieren mich überhaupt nicht, sehe ich alles völlig ganz anders und entspricht nicht meinem Lebensprinzip, dann muss man sagen, ist diese Person noch tot in Übertretung und Sünden. Ja, Vers 3, auf die erste möchte ich nochmal insbesondere eingehen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, es gibt ja hier eine Reihenfolge unter den Seligpreisungen. Und die Bibel sagt uns, das Wort Gottes ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Also der Matthäus hat hier nicht nur einfach irgendwie runtergeschrieben, was ihm so gerade in den Sinn kam, sondern Gott hat ihn dabei geführt. Und deswegen ist auch die Reihenfolge dieser Seligpreisung wichtig. Und die erste Seligpreisung könnte man als Voraussetzung oder als Schlüssel für die anderen bezeichnen. Sie muss also am Anfang der Reihenfolge stehen, denn ohne diese Seligpreisung kommt man in das Reich Gottes. Also wir können auch sagen, im Reich Gottes ist niemand, der nicht geistlich arm ist. Ja, was heißt das, geistlich arm? Nur einige Aspekte. Es ist das Gegenteil von dem, stolz zu sein. Stolz auf meine eigene Leistung oder auf was man alles stolz sein kann. Es ist vor allen Dingen die richtige Selbsteinschätzung gegenüber einem heiligen Gott. Es bedeutet, in sich oder durch das eigene Tun nicht zu haben, was Gott als Gerechtigkeit werten könnte. Und es bedeutet, ja, das Zugeben, dass wir völlig abhängig sind von Gottes Gerechtigkeit, die er uns zugeeignet hat. Wir können vor Gott nichts aufweisen oder schaffen. In der Gegenwart Gottes wird unsere Winzigkeit, unsere Sündhaftigkeit, unsere Verderbtheit offenbar. Denken wir dabei zum Beispiel an Jesaja, wo er sagt, wehe mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen. Oder wo Petrus zu Jesus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also wenn ein Mensch in die Begegnung mit dem lebendigen Gott kommt, dann überführt ihn der Heilige Geist zuerst von der Sünde. Und dann wird ein Mensch wirklich geistlich arm. In Jesaja 57, 15, beschreibt das Gott so. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Und das ist die Geisteshaltung, die gefragt ist. Und Jesus sagt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, und die spricht Jesus glückselig. Also, die Seligpreisung ist kein frommer Wunsch, ist auch keine Eigenart für besonders gute Christen, die irgendwie besser sind oder frommer sind als andere. Das ist auch keine Zukunftsprognose, sondern das ist das Glück eines Christen, der es jetzt hier schon besitzt, die Verheißung Gottes. Das Himmelreich gehört uns. Und an anderer Stelle, als die Jünger Jesus mal fragen, ja, wie ist das denn mit dem Himmelreich? Da sagt er, das Reich ist inwendig in euch. Das ist also das, was jetzt schon ist. Das, was noch sichtbar offenbar wird, also die Vollendung, die Machtergreifung, das steht noch aus. Ja, ganz kurz noch Vers 4. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Also in diesem Zusammenhang ist die Trauer über Sünde gemeint. Und das, wenn Gott uns das klar macht, dann führt uns das dazu, dass wir unsere Sünden bekennen. Und Paulus ist es, ne, der das mal an anderer Stelle bezeichnet, das ist die Traurigkeit, die niemanden gereut. Also es ist, so kann man es auch ausdrücken, Römer 7, ein Christ, der weiß, was es bedeutet, mit Paulus auszurufen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Das ist mit dieser Traurigkeit gemeint. Ja, sind wir noch traurig über unser Versagen? Und dann gilt die Verheißung, denn sie sollen getröstet werden. Denn das ist ja das, was Paulus dann ein paar Verse später sagt. Dank sei Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist normalerweise etwas, was Gott uns erstmalig in der Bekehrung deutlich macht. Aber was auch, ja, wenn der Heilige Geist an unserem Leben arbeitet, immer wieder deutlich wird. Aber am Anfang ist es ganz klar, niemand kann Jesus als Retter erkennen oder annehmen, wenn er nicht begriffen hat, warum er überhaupt als Retter kommen musste. Und das ist ganz wichtig auch für die Verkündigung. Also wenn einer nicht weiß, was Sünde ist und seine eigene Sündhaftigkeit nicht zu einem gewissen Grad erkannt hat, der braucht ja keinen Erretter. Warum soll der sich bekehren? Und deswegen habe ich immer große Fragezeichen, wenn Leute, die behaupten, Christen zu sein, ja, ihren eigenen Zustand vor Gott überhaupt nicht erkannt haben. Ja, Vers 5 noch. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Ja, auch in diesem Zusammenhang ist gemeint, sanftmütig, dass wir die, also es geht ja um unsere Beziehung zu Gott, dass wir die Autorität Gottes in unserem Leben anerkennen, dass wir die Anerkennung Gottes anerkennen, dass wir die anerkennen, dass Gott über unser Leben das Sagen hat. Und die Verheißung ist, jenen, die das leben, wird in Gottes Reich Autorität gegeben werden, denn sie werden das Land erben, sie werden mit Jesus herrschen. Ja, soweit zu den Seligpreisungen. Das soll als Überschrift über all dem stehen. Und jetzt komme ich zu Vers 17, zur Erfüllung des Gesetzes. Das auch nochmal ganz kurz. Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Also als der Herr Jesus diese Worte sagte, also vor seinem Tod am Kreuz, zu diesem Zeitpunkt waren alle 613 Gebote des mosaischen Gesetzes noch in Kraft. Und er hat jedes dieser Gebote erfüllt. Vers 18 und 19. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Also Jesus hat das Gesetz bis auf den kleinsten Buchstaben erfüllt. Und das mosaische Gesetz, diese 613 Gebote, enden mit seinem Tod. Ja, dadurch, dass Jesus das alles für uns gehalten hat und am Kreuz für uns gestorben ist, hat er für uns die Gerechtigkeit erfüllt, die er uns zueignet, damit wir ja die Gerechtigkeit haben, die Jesus hatte und vor Gott gerecht sind. Vers 20. Ja, und jetzt komme ich weiter zu den Beispielen, die Jesus hier gibt. Also ab Vers 21 nimmt er ja einige Beispiele aus dem mosaischen Gesetz und erklärt sie, wie sie richtig zu verstehen sind. Und immer wenn er hier die Redewendung oder die Formulierung nutzt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, dann bezieht er sich auf das mündliche Gesetz, also auf die Regeln der Pharisäer, auf das ganze System, was sie aufgebaut haben. Und dann sagte er, ich aber sage euch, hier kommt er auf das, was wirklich, ja, es steht geschrieben, was das Gesetz wirklich aussagt. Also, er nimmt jetzt hier mehrere Beispiele und wir fangen an ab Vers 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, das habe ich gelesen, das heißt du Hohlkopf, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh sofort hin, versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Also hier geht es um das Gesetz gegen den vorsätzlichen Mord. Und nach der pharisäischen Auslegung war die Gerechtigkeit, die dieses Gesetz hier fordert, erst dann verletzt, wenn der Mord tatsächlich begangen wurde. Also das ist der Buchstabe des Gesetzes. Ja, nach dem Buchstaben des Gesetzes ist es so, der Mensch hält die Gerechtigkeit des Gesetzes so lange, bis er die Tat vollzogen hat. Es geht aber um eine Gerechtigkeit, die tiefer geht, die diesem Gesetz, zu diesem Gebot, man sagen, innewohnt. Und diese wurde schon vorher verletzt. Es geht also nicht nur um den Buchstaben des Gesetzes, sondern es geht um den Geist des Gesetzes. Und da macht der Jesus deutlich, wenn es schon zu feindseligen Beschimpfungen kommt, die er hier ja zitiert, dann wird schon die Gerechtigkeit verletzt. Das Gesetz oder die Gerechtigkeit dieses Gesetzes wird im Herzen des Menschen gebrochen. Wir sehen hier einen vollkommenen Maßstab Gottes. Das äußerliche Einhalten der Regeln genügt nicht. Die Pharisäer meinten, wenn sie ein bestimmtes, ihren Regeln entsprechendes Verhalten haben, dann sind sie vor Gott gerecht. Und sie erkannten nicht, dass sich Gottes Gebote an unser Herz richten. Gott geht es um unser Herz. Und nur ein Mensch, der von Neuem geboren ist, der also die göttliche Natur bekommen hat, oder wie Paulus das so formuliert, nicht? Er sagt ja, ihr seid der göttlichen Natur teilhaftig geworden, wird Gottes Maßstab an Gerechtigkeit Genüge geleisten. Weil da das gilt, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns seine Gerechtigkeit zugeeignet. Ja, also nicht nur derjenige, der jemanden tatsächlich umbringt, sondern auch, wer Zorn hat gegen seinen Bruder, bricht das Gesetz. Also wer von uns niemals zornig war, ohne Begrund, ja, was einen Grund gibt's vielleicht, so ein gerechter Zorn Gottes, ne? Wenn Jesus zornig ist, dann ist das natürlich was anderes. Und die Händler da aus dem Tempel treibt, das dürfen wir jetzt nicht verwechseln, aber hier ist ja sündhafter Zorn gemeint. Also wenn jemand von uns noch niemals zornig war, dann hat er dieses Gebot wirklich beachtet und die Gerechtigkeit in diesem Punkt behalten. Ja, also das Gesetz verbietet nicht nur die feindselige Haltung, die Tat, sondern auch die feindselige Absicht. Es geht Gott also um unser Herz. Es geht um unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Reaktion gegen andere. Ja, und auch gegen Brüder. Hier ist ja von Brüdern die Rede. Und ich denke deswegen auch besonders dieses Beispiel hier ab Vers 25. Also es geht um Tratsch, Groll, Verachtung, Missachtung, negative Gefühle, Zorngefühle gegen Brüder. So sollen wir nicht sein. Und die Frage ist, wie können wir verändert werden? Und die Bibel sagt uns, wenn wir Jesus vertrauen, dann arbeitet der Heilige Geist in uns. Und es ist wichtig, dass wir nicht meinen, wir könnten das durch eigene Anstrengung irgendwie hinkriegen oder durch psychologische Tricks. Es ist aber auch nicht so, dass wir sozusagen in der geistlichen Hängematte liegen und die Veränderung so automatisch über uns kommt. Also die Bibel sagt, wir müssen den Kampf des Glaubens kämpfen. Das alleine ist schon ein Thema für eine Bibelwoche. Insofern kann man das hier in dieser halben Stunde nicht umfassend bringen. Aber weiter im Text. Also, was heißt das? Zuerst müssen wir zugeben, dass wir zornig sind, wenn wir es sind, nicht? Oder wenn wir eine feindselige Haltung, Einstellung haben. Der Jesus zeigt uns hier unmissverständlich, wie boshaft unsere Gedankenwelt sein kann. Und erst wenn wir das erkennen, dass das Sünde ist, können wir auch frei werden oder Sieg über Sünde erfahren. Und dann ist klar, dass wir die Gerechtigkeit nicht bei uns suchen, denn wir haben in uns keine. So dachten ja die Pharisäer. Und unsere Gerechtigkeit muss ja besser sein als die der Pharisäer. Ich Ich möchte in diesem Zusammenhang uns in Erinnerung rufen, was Paulus dazu in Römer 3 sagt. Römer 3, Vers 22. Ich lese mal Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist die vollkommene Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und diese rechnet er uns durch Glauben an Jesus Christus zu. Ja, ich denke, das spricht für sich, was Paulus da gesagt hat, sodass ich uns jetzt als nächstes eine Stelle aus Petrus 2 vorlesen. 1. Petrus 2. Und Vers 23 bis 24. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also, weil Jesus das getan hat, sind wir den Sünden gestorben und sollen nun der Gerechtigkeit leben. Darum geht es. Und jetzt kann man natürlich dazu sagen, wie gelingt das? Das ist dieser Kampf des Glaubens. Da könnte man jetzt auf Römer 6 eingehen. Ihr seid der Sünde abgestorben. Haltet euch dafür. In Bezug auf das Gebot, du sollst nicht töten, heißt das, wir sollen ohne Verzögerung Versöhnung anstreben bei denen, die gegen uns etwas haben. Also in diesem Punkt die Gerechtigkeit leben und nicht auf der Hängematte liegen. Und jetzt sagt der Jesus hier, Achtung, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat. Also wir sollen nicht so lange warten, bis der Bruder auf uns zukommt, sondern wir sollen den ersten Schritt tun. Wir sollen den ersten Schritt tun, wenn wir bemerken, dass unsere Gemeinschaft mit dem Bruder in irgendeiner Weise gestört ist, dass da etwas dazwischen steht. Es kann sein, dass sich das als grundlos herausstellt. Aber wir sollen den ersten Schritt tun. Und das hilft, dieser Rutschbahn, die sich dann einstellt, wenn wir das nicht tun, dass der Zorn sich steigert und man dann zu diesen Kraftausdrücken kommt. Das hilft, dieser Ausreifung des Bösen sozusagen entgegenzutreten und das zu verhindern. Also, du sollst nicht töten, meint nicht nur die Handlung, sondern ist ein Gebot, sündhaften Zorn abzulegen und Versöhnung zu leben. Wir sollen durch den Geist die Werke des Fleisches töten. Ja, das zweite Beispiel in diesem Abschnitt, Ehebruch und Ehescheidung. Ab Vers 27. Ihr habt gehört, dass denn gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und dann kommt der harte Abschnitt, die Radikalbehandlung, Auge rausreißen, Hand abreißen und in der Parallelstelle Lukas Fuß abreißen. Also das zeigt uns, dass es hier um ein ernsthaftes Thema geht. Auch hier sehen wir den Unterschied zwischen der pharisäischen Tradition und dem eigentlichen Bedeutungsgehalt des Gesetzes, wie Gott ihn meint. Also nach den Pharisäern wurde der Buchstabe des Gesetzes verletzt, wenn jemand tatsächlich entdeckt wurde. Dann kamen sie und gesagt, hier Jesus, die Frau wurde entdeckt, wer wirft den ersten Stein? Es geht aber um die dem Gesetz innewohnende Gerechtigkeit. Und die wird bereits gebrochen, wenn ein inneres Begehren nach einer Frau vorliegt, die nicht die Ehefrau ist. Also das Begehren allein führt dazu, dass jemand die Gerechtigkeit dieses Gesetzes gebrochen hat. Und deswegen ist es wichtig, der Versuchung zu entfliehen. Ja, da muss man an Josef denken, ne? An die Geschichte aus dem Alten Testament. Ja, also die Pharisäer versuchten, dieses Gebot zu begrenzen in dem Umfang. Und nun sagt der Jesus, die sexuelle Unmoral beginnt viel eher als die Tat. Und eigentlich hätten sie es ja wissen müssen, denn im 10. Gebot heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Also dieses Begehren außerhalb der Ehe setzt Jesus mit Ehebruch gleich. Und für seine Jünger, die er ja hier anspricht, heißt das Keuschheit vor der Ehe und Treue innerhalb der Ehe. Ja, in jedem Film, der uns gezeigt wird und überall auf allen Plakaten, in der Regenbogenpresse, überall wird uns natürlich dargestellt, dass das heute alles nicht mehr gilt. In jeder Ecke kann man sehen, es gilt das Gegenteil. Und insofern, wenn wir als Christen das so in der Welt darlegen, dann sind wir irgendwie die komischen Leute aus dem Mittelalter. Aber das gilt, das ist Gottes Gesetz. Und das Moralgesetz gilt auch weiterhin. Nicht in dem Sinne, nochmal, dass wir durch das Halten ja gerecht werden. Das geht nicht, das können wir nicht. Aber dass wir das beachten, weil es dem Gesetz Christi entspricht, weil es den Eigenschaften entspricht, die Gott in uns sucht. Ja, weil es, wie wir in der Einleitung gehört haben, dem entspricht, wie Jesus gelebt hat. Also alle Menschen haben Begierden, auch Christen. Und der Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Und auch wir stehen in der Gefahr, durch Augenlust zu sündigen. Und Jesus fordert uns hier auf, den Kampf aufzunehmen. Mit ziemlich radikalen Mitteln. Und ja, zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Bergpredigt uns hier offenbart, dass wir Jesus als unseren Erlöser brauchen. Und zwar unser ganzes Christenleben hindurch. Niemand kann sagen, ich hab's in der Tasche, ich bin fertig, bin so standhaft, mir kann nichts mehr passieren. Stehe über den Dingen, das ist nicht so. Der schätzt sich völlig falsch ein. Und es zeigt unsere Abhängigkeit von Gott. Wir sind total abhängig von Jesus. Und wenn wir uns so die, wie soll ich sagen, die Helden der Missionsgeschichte angucken, wie Hudson Taylor und wie sie alle hießen, besondere Männer mit besonderer Vornacht, mit denen Gott Geschichte gemacht hat, das waren alles Männer, die in einer besonderen Abhängigkeit von Gott lebten. Ja, also Bekämpfung durch Willenskraft allein, ich denke, das ist uns klar, das geht nicht. Und im Kampf gegen die Sünde müssen wir uns so würde ich das mal ausdrücken, an die Basics des Evangeliums erinnern. Ja, Schuld und Scham waschen allein nicht rein. Wir brauchen die Gnade des Herrn Jesus fortwährend. Wir müssen die Sünde bekämpfen im Vertrauen auf die Zusagen des Wortes Gottes. Die müssen wir also anwenden auf unser Leben. Und die erste Zusage ist, wir sind gerechtfertigte Sünder. Aus dieser Stellung heraus treten wir den Kampf an. Gott hat uns die Gerechtigkeit des Herrn Jesus zugeeignet. Und weil Jesus am Kreuz für uns starb, rechnet uns Gott unsere Sünden nicht an. Wir müssen sie bekennen. 1. Johannes 1, Vers 9, keine Frage. So, aber wenn wir das tun und den Herrn bitten, an seinem Wort dranbleiben, was uns ja auch gedanklich ändert und überführt, dann wird sein Geist uns befähigen, auch nach seinem Willen zu leben. Paulus sagt das in Römer 8, Vers 13, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also, wir sind gerecht gesprochene Sünder, das ist das, was man Rechtfertigung nennt. Und dann beginnt der Prozess der Heiligung. Und im Hebräerbrief steht, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht selbst betrügen durch einen laschen Umgang mit der Sünde, dass wir sagen, oh ja, wir sind ja gerechtfertigt und ja, vielleicht werden wir dann ein bisschen weniger belohnt, ansonsten kann ja nicht viel passieren. Das wäre eine falsche Grundhaltung. Die andere Gefahr ist natürlich, gesetzlich zu werden, aus eigener Kraft, haben wir auch angesprochen, das funktioniert nicht, dann wird das krampfhaft und krankhaft. Und dann beleidigen wir auch Gott letztlich, weil wir dann meinen, wir brauchen ihn nicht, wir können das alles schön selbst, wir können selbst ein frommes Leben führen, aus eigener Kraft. Also was gebietet der Jesus hier an dieser Stelle im Kampf gegen Augenlust? Vers 29 nochmal. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und so weiter. In Matthäus 18, 9 führt Jesus das auch nochmal aus. Also, könnte man fragen, müssen wir doch was tun? Also einmal sagt ja die Bibel, wir sollen durch den Geist die Geschäfte des Fleisches töten. Jetzt müssen wir hier was tun. Ist das nicht ein Widerspruch? Der Gedanke ist ja nachdenkenswert. Aber wir wissen, bei Gott gibt es keine Widersprüche. In der Bibel gibt es keine Widersprüche. Also müssen wir gucken, was heißt das? Und ja, wenn wir nochmal genau auf Römer 8, Vers 13 hören, wo es heißt, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, also durch den Geist, wenn ihr tötet, dann sehen wir hier, so werdet ihr leben, ist die Verheißung, dann sehen wir also, ohne den Heiligen Geist können wir die Augenlust nicht töten, aber wir müssen in bestimmter Weise mitwirken. Sonst würde ja nicht stehen, wenn ihr aber. Wir müssen in gewisser Weise, so können wir sagen, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und so steht das ja auch in Philipper 2, Vers 12 und 13, die bekannte Stelle, die ich noch aus meiner Gemeinde kenne, wo ich groß geworden bin. Da wurde aber immer nur der erste Teil zitiert, wo es heißt, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann war Punkt. Aber dann geht's ja weiter. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Wir bitten also den Herrn, dass er durch den Geist in uns das Werk der Heiligung tut. Er verändert unsere Gedanken, Handlungen, unser Verlangen. Aber ist klar, dass wir in einer gewissen Weise daran beteiligt sind. Wir werden ja aufgefordert dazu. Wir müssen den Kampf des Glaubens aufnehmen, Also nochmal, Auge raus, Hand ab, Fuß ab, Matthäus 18, Vers 9. Was heißt das? Also in Matthäus 18, Vers 9 steht es noch radikaler. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich zum Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und werfe sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Also der Jesus fordert uns hier zu einem rücksichtslosen Kampf auf. Warum? Weil er um die Gefahr der Sünde weiß. Und weil die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Hier geht es ja auch noch um eine besondere Sünde. Denn ich habe jetzt die Stelle nicht im Kopf, wer sexuelle Sünden begeht, der sündigt an seinem Leibe. Und der Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also, Jesus ist deswegen hier so deutlich, weil die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Und er sagt, dass es die Gefahr besteht, dass Menschen wegen ihrer Lust in die Hölle gehen. Paulus nennt das auch Schiffbruch im Glauben. Also ich denke, ist klar, es geht hier nicht um buchstäbliche Verstümmelung, sondern der Jesus benutzt hier ein Bild. Denn unsere Augen, unsere Hände sind ja nicht die Ursache für irgendwelche Begierden, sondern dadurch kommen wir an diese Versuchung, an diese Verführung ran. Also es ist eine Bildsprache. Und er will klar machen, wir sollen drastische Maßnahmen ergreifen. Die können schmerzhaft sein. Und ausreißen ist schmerzhaft. Und der Jesus ruft uns auf, die Sünde der Begierde abzutöten. Das kann sein, dass wir drastische Maßnahmen ergreifen müssen. Das kann sogar sein, dass einer seinen Arbeitsplatz wechseln muss, wenn er da gefährdet ist. Es kann sein, dass man bestimmte Orte nicht aufsucht. Also schauen wir uns nicht alles an. In Hiob 31,1 lesen wir, ich hatte einen Bund geschlossen mit meinen Augen, dass ich ja nicht begehrlich auf eine Jungfrau blicke. Ja, für uns heißt das wegschauen, wegklicken. Das gilt für Männer wie für Frauen. Wenn der Jesus sagt, hau deine Hand ab, dann heißt das, dass wir bestimmte Dinge nicht tun sollen. Wenn man keine Hand hat, kann man bestimmte Dinge nicht tun. Ne? Ich hatte mal eine Verletzung an einem Daumen. Und dann merkt man schon, dass man plötzlich ziemlich behindert ist, wenn der eingewickelt ist. Wenn man keine Hand hat, noch viel schlimmer. Also es ist ein Bild, das uns zeigt, dass man bestimmte Dinge nicht tun soll, die uns dazu verführen, hier mit diesem Gebot des Ehebruchs Schiffbruch zu erleiden. Römer 13, Vers 14 heißt es, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ja, und haue deinen Fuß ab, das heißt, gehe nicht an Orte, wo du versucht wirst. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Unzucht. Auch eine bekannte Stelle. Ja, wie fliehen wir? Indem wir bestimmte Orte nicht aufsuchen, indem wir, wenn es sein muss, die Flucht ergreifen, indem wir unseren Medienkonsum unter Kontrolle haben, wo uns überall in scheinbar harmlosen Filmchen alles untergejubelt wird und wo wir durch das Wort Gottes wach bleiben für diese Gefahr. Jesus ist hier radikal, er will keine Kompromisse. Und Gott liebt uns, Gott liebt seine Kinder, er rechtfertigt uns, er vergibt uns durch sein vergossenes Blut. Und nun will er uns umgestalten in sein Bild. Er will, dass wir wandeln, wie wir es im Eingang gehört haben, wie er gewandelt ist. Und ja, ich denke, es ist klar, dass wir das nur tun können, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott leben, wenn wir an seinem Wort dranbleiben, wenn wir im Gebet mit ihm verbunden sind, wenn wir uns nicht auf die Rutschbahn begeben. Ja, auf die Rutschbahn, so wurde mir das immer auf einer Jugendfreizeit erklärt. Es fängt immer harmlos an. Und die Geschwindigkeit auf der Riesenrutschbahn der Sünde steigert sich dann. Die Möglichkeit anzuhalten, wird immer schwieriger, je länger man auf dieser Rutschbahn unterwegs ist. Und davor möchte uns der Jesus bewahren. Wir sollen nah bei ihm bleiben. Ja, das letzte Beispiel, Scheidung, habe ich mir überlegt, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, das ist nochmal ein Riesenthema für sich. Also das, was hier steht, gilt, gar keine Frage. Zwei Sätze. Die Pharisäer meinten aus geringstem Anlass, einen Scheidebrief geben zu können. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, das war schon möglich, wenn das Essen nicht gut war. Und Gott macht uns deutlich, Gott hasst Scheidung. Gott will keine Scheidung. Und es gibt nur einen berechtigten Grund, das ist Unzucht. Alles andere ist Gesetzesbruch. Alle anderen, die sich scheiden lassen, haben die Gerechtigkeit dieses Gesetzes verletzt. Wir haben uns mal in der Gemeinde mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen möchte ich da weiter nichts zu sagen. Wer gerne mehr wissen möchte dazu, dem empfehle ich das, was wir damals auch als Studiengrundlage gehabt haben. Eine Auslegung von John Piper. Es gibt da viele Auslegungen zu, aber das ist die von der Ausgewogenheit der Bibelstellen her die schriftgemäßeste Auslegung, die ich zu diesem Thema gelesen habe. Und ja, wer das mal nacharbeiten möchte, dem sei diese Auslegung empfohlen. Ja, also wir stehen nicht unter dem Gesetz in dem Sinne, dass der Fluch uns trifft, dass wir es durchhalten, dass wir uns dadurch die Seligkeit verdienen müssten. Das, denke ich, ist heute ganz klar gesagt worden. Denke ich, ist uns ohnehin allen klar. Sondern Jesus eignet uns seine Gerechtigkeit zu durch Glauben. Und wir sollen aber so leben, wie er gelebt hat. Mir ist bei der Vorbereitung klar geworden, dass da noch vieles gesagt werden könnte zu diesem Thema. Kampf des Glaubens, Anziehen des neuen Menschen, nur mal so als Gedankenpunkten, Ausziehen des Alten, Anziehen des Neuen. Oder wie ja, Römer 6, wie Paulus das da ausdrückt, das ist ein Riesenthema, das damit noch in Verbindung steht. Vielleicht können wir das ja mal angehen. Ich denke, es wäre wichtig.